ARD. Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten Podcast.
Es ist Herbst, das ist Kürbiszeit und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, in der dreht sich heute alles um Kürbisse. Ich bin Nadine, Gartenredakteurin und Kleingärtnerin und ich stehe hier zusammen mit Günther Linzer auf seinem Kürbisfeld in Erfurt. Hallo Herr Linzer.
Einen schönen guten Tag.
Herr Linzer, wie viele unterschiedliche Kürbisse bauen Sie denn hier eigentlich an?
Also ich baue verschiedene Kürbisse an. Einmal sind das Kürbisse zum Schnitzen für das Halloweenfest. Und dann sind es essbare Kürbisse, das sind die Hokkaido-Typen, die ich anbaue. Dann gibt es noch eine Vielzahl von weiteren Sorten.
Auch Zierkürbisse, gehören die auch dazu?
Nein, Zierkürbisse mache ich eigentlich nur im kleinen Raum für die EGA, für diese Figuren dort hier, die dort hier ausgestellt werden.
Also das muss man erklären, die EGA, also der EGA-Park in Erfurt ist einer der größten Garten- und Freizeitparks, die wir haben in Deutschland. Mit 36 Hektar und da gibt es jedes Jahr Kunst aus Kürbissen, möchte ich mal sagen. Also da werden mit Kürbissen Kunstwerke gemacht, also so große Bilder, Gesichter, Figuren, alles aus Kürbissen. Genau, und diese Kürbisse wachsen alle bei Ihnen im Garten.
Die wachsen hier bei mir auf den Feldern.
Ach ja, stimmt, Sie haben ja keinen Garten, das ist ja schon größer.
Ist ein größerer Garten oder sind mehrere Gärten zusammengelegt zu einem Feld.
Genau, ein großes Feld. So, und dann würde mich mal interessieren, wie viele unterschiedliche Kürbisarten und Sorten gibt es? Weil das muss man ja auch nochmal unterscheiden.
Das wird ungefähr bei 800, 850 Sorten oder Arten in dem Fall, wird das ungefähr enden. Ne? Die Arten, das sind in dem Fall, wenn wir es mal ganz grob unterteilen, in essbare und in ungenießbare. Die ungenießbaren sind zum überwiegenden Teil diese Zierkürbisse. Die gibt es welche, die man essen kann. Es gibt auch viele, die man nicht essen kann. Und ausprobieren kann man das eigentlich ganz einfach nur im rohen Zustand. Wenn die bitter schmecken in dem Fall, dann sollte man sie nicht essen. Wenn man sie verarbeitet hat und versucht dann über den Geschmack festzustellen, ob sie giftig sind oder nicht giftig sind, da geht das nicht. Also das ist dann nicht mehr schmeckbar in dem Fall. Aber das Gift bleibt trotzdem durch den Koch- oder Garprozess bleibt das bestehen.
Also sollte man immer auf Nummer sicher gehen und nur essbare Kürbisse kaufen?
Ja, man sollte in dem Fall, das steht ja beim Handel immer da, ob es essbar sind oder nicht.
Wenn man, also sofern man vorhat, das zu essen oder nur hinzustellen.
Ja, aber wenn man in dem Fall selber anbaut, da sollte man schon ein ganz kleines bisschen vorsichtig sein. Aber über gewissen normalen Menschenverstand und wenn man halbwegs Geschmack hat, kriegt man das schon auf die Reihe.
Weil da gibt es ja auch immer wieder so ein paar Geschichten, da hat jemand auch Kürbis oder Zucchini gegessen, ist bitter und da sind schon Menschen, die haben sich zumindest den Magen verdorben oder sind zum Teil auch dran gestorben, hört man immer wieder. Da komme ich gleich zu der Frage, Zierkürbis, essbarer Kürbis im Garten, da sollte man ja dann auch aufpassen mit den Samen, ne? Dass sich das nicht vermischt, weil das da irgendwie ein Problem geben kann, dass dann ein essbarer Kürbis im nächsten Jahr nicht mehr essbar ist?
Ja, bei Kürbissen, denke ich, ist das weniger. Das große Problem, das mal durch die Zeitung ging, war ja das Problem mit den Zucchinis. Und ich denke hier, da gibt es ein gewisses Narrativ, was immer wieder erzählt wird, was eigentlich aus meiner Sicht falsch ist. Also wenn man Zucchinis mit Zucchinis sich selbst kreuzen lässt und verwendet dann das Saatgut, um das selber auszusehen, ist die Gefahr, tendiert da eigentlich gen Null, dass dort hier Bitterstoffe drin sind, die giftig sind. Aber die Befruchtung von Zucchinis erfolgt ja nicht nur von Zucchini zu Zucchini, sondern man kann die mit Gurken kreuzen, man kann die mit Kürbissen kreuzen. Und vielmals wird es auch so sein, dass in diesen Gartenanlagen oder beim Nachbarn drüben oder sonst wo Zierkürbis angebaut werden, die dieses Gift enthalten. Und das wird dann mehr oder weniger durch den Befruchter, als ob das, sagen wir mal jetzt ganz einfach ein Insekt, ob das jetzt eine Biene ist oder eine Hummel, die überträgt sozusagen diese Eigenschaften dieser giftigen Pflanze auf diesen Zucchini und der wird dann giftig. Und wenn man dann noch einmal diesen Snackser wieder vermehrt und wieder vermehrt, dann passiert das schon, dass man in dem Fall eine Pflanze hat, die man eigentlich nicht essen sollte, die dann mehr oder weniger ungenießbar ist. Aber wenn man sowas hat und sowas macht, sollte man immer roh kosten. Und wenn man das roh schmeckt, ist das okay. Verarbeitet kann man es nicht schmecken.
Das heißt, ich muss, wenn ich im Kleingarten Kürbisse anbaue, einfach aufpassen, dass ich nicht Zierkürbisse und essbare Kürbisse anbaue. Und wenn der Nachbar Zierkürbisse im Garten hat, sollte ich trotzdem aufpassen.
Ja, das sollte man, aber das kann man ganz schlecht beeinflussen. Oder man muss die selber befruchten mit der Wattestäbchen und macht dann so eine Art Netztüte drüber, dass mehr oder weniger keine Befruchtung mehr stattfindet. Das kann man machen.
Also ich muss mir grundsätzlich, wenn ich im Garten Kürbisse anbaue und der Nachbar hat vielleicht Zierkürbisse, erstmal keine Sorgen machen, da kann ich die Frucht noch essen, aber ich sollte aus diesen Früchten keine Kerne ziehen für die nächste Saison, richtig?
Also für die essbaren Kürbisse, ich denke da insbesondere an den Hokkaido-Typ. Und wenn wir hier über Halloween reden, Halloween wird ja wohl keiner groß essen. Also das ist nur nicht unbedingt diese Kürbissorte oder Art in dem Falle, die dementsprechenden wohlfeinen Geschmack hat, die man, was man gerne liebt, mehr oder weniger.
Haben Sie schon mal einen Halloween-Kürbis gekostet?
Ich habe noch nie einen Halloween-Kürbis gegessen.
Ich habe in diesem Jahr das erste Mal den Butternut-Kürbis in meinem Garten angebaut. Eine Pflanze hat 8 riesengroße Früchte gemacht. Aber ganz ehrlich, Herr Linzer, ich weiß überhaupt nicht, wann ist denn der Kürbis reif? Gibt es da so einen Richtwert, dass man sagen kann, wenn das ist, dann ist der reif?
Ja, im Allgemeinen ist es eigentlich so, dass alle Kürbisarten, die werden durch einen Pilz befallen, das ist der echte Mehltaupilz. Und wenn der echte Mehltaupilz die ganzen Blätter von der Pflanze mehr oder weniger vernichtet hat und sieht dann diese Früchte, also dann sind die alle reif, da kann man das doch verlassen, ne?
Weil der Butternut-Kürbis hat, als er gewachsen ist, war der erst so weißlich und dann hat er so eine bräunliche Farbe gekriegt. Und ich habe mal gelesen, dass man darauf achten soll, wenn der Stiel holzig ist. Wann ernten Sie denn Ihre Kürbisse?
Ja, also bei den Hokkaido-Typen, die färben ja dann ein. Ein Farbton, der immer mehr rot wird, mehr oder weniger. Und wenn die dann voll, sagen wir mal ganz einfach, durchgerötet sind, dann sind die mehr oder weniger, sind die dann reif und dann kann man die abschneiden. Und bei diesen neuen Züchtungen, die ich anbaue, mehr oder weniger, da muss man schon ein bisschen genauer hingucken, weil die Toleranz für Mehltau mehr oder weniger da ganz schön vorhanden ist. Also die sind nicht so schnell, die Blätter mehr oder weniger von dem Pilz aufgefressen, als von, sagen wir mal, von Sorten, die schon x Jahre alt sind. Ne?
Dann vertrocknet das alles so, ne?
Ja, das trocknet dann ein und dann kann man das gut sehen, ob die reif sind oder nicht. Ne? Zumindest an der Farbe. Die Lagertemperatur, die kann man dann eine gewisse Weile lagern, wenn es gerade die zum Essbacher Kürbisse gibt, wie den Hokkaido, so um die 12 Grad, also nur nicht zu kühl. Also die wollen es schon über 10 Grad haben, vielleicht sogar bis 15 Grad, aber das ist dann okay. Also nicht irgendwie, wenn man das im Kühlschrank lagert, das ist viel zu kühl für die Kürbisse. Das ist nicht optimal.
Okay, kann man das nachreifen lassen, so ein Kürbis, wenn ich ihn einmal abgeschnitten habe?
Naja, wir stehen ja hier auf dem Feld und wir sehen hier noch ein ganzes Teil Kürbisse, wo die Pflanze mehr oder weniger schon durch diesen Mehltaupilz vernichtet wurde und die haben immer noch ein bisschen so leicht grünen anscheinend, weil dieser Kürbis erstmal grün ist. Also die reifen noch in der Farbe noch ein bisschen nach.
Okay, in der Farbe schon,
in der
aber
Farbe schon, ne? Die reifen hier nach. Ne?
Okay, also kann ich den abschneiden, wenn das so ein bisschen holzig wirkt und dann trocknet das ein und dann lagere ich den. Muss ich da beim Lager noch irgendwas beachten, außer dass es nicht so kalt mag, der Kürbis?
Ja, das sollte mehr oder weniger trocken liegen. Gucken Sie mal, wenn man jetzt hier ist, ist einer, der ist schon abgeschnitten da hier. Und das sieht man hier ganz eindeutig, hier ein Pilzbefall da hier. Aber das trocknet dann nochmal ein durch die Sonne. Jetzt, da passiert nichts weiter. Und ich denke mal, wenn man selber so einen schönen Halloween-Kürbis haben möchte, der etwas Dekoratives darstellt, dann sollte man schon rechtzeitig abmachen, damit er so einen schönen, kräftigen Stiel hat wie der und nicht so einen verschrumpelten wie hier der Kleine oder wie der da hier. Also die sind, das ist, gut, es guckt nicht jeder danach, aber
also das sieht natürlich schöner aus, wenn der Halloween-Kürbis dann noch einen größeren Stiel hat, es sei denn, ich zauber dem dann Hut drauf oder so, das geht ja auch.
Ja, dann sieht man den Stiel nicht mehr, da ist das weg, ne? So ist das. Ne?
Genau, also es gibt Halloween-Kürbisse, essbare Kürbisse, verschiedene, wissen Sie, wie viele verschiedene, können wir da mal ein bisschen was aufzählen? Was gibt es denn alles an Kürbissen?
Ja, man könnte erst einmal unterscheiden, die Kürbisse, das ist die eine Sorte oder Art von Kürbissen, die kommt aus Mittel- und Südamerika. Und die andere Art, die mehr oder weniger zu diesen Gurken mehr rübergeht, die kommen alle aus Asien da unten. Ne?
Welche sind das?
Diese Kalabassen, ne? Das sind zum Beispiel solche, die von da unten kommen. Ne? Und der Kürbis ist eigentlich eine sehr wichtige Pflanze für Europa oder eine sehr wichtige Frucht, denn die Entdeckung Amerikas, durch Kolumbus. Die haben eigentlich nur überlebt und konnten zurückfahren, weil die da unten Kürbis hatten zum Essen. Das war denen ihre Nahrung. Und die Ureinwohner von Südamerika, die haben ja 3 Früchte zusammen angebaut. Einmal haben die Kürbis angebaut, einmal haben die Bohnen angebaut und dann haben die Mais angebaut. Und dadurch ist sozusagen Kolumbus hat das mit seiner Mannschaft überlebt und konnte wieder zurück nach Europa reisen und konnte dort hier mehr oder weniger erkunden, dass er was Neues entdeckt hat.
Sehr schön, der hat uns ja einiges mitgebracht, ne? Die Kartoffeln, die Tomaten und unter anderem auch den Kürbis. Ja. Können Sie Kürbis überhaupt noch sehen und essen?
Ja,
schon?
Ja, ich kann schon Kürbis sehen und essen, so ist das nicht. Ne?
Was essen Sie am liebsten? Suppe aus Kürbis?
Eigentlich esse ich nur eine Suppe, ja, das reicht mir vollkommen. Ich habe auch diesen Spaghetti-Kürbis, der lässt sich eigentlich sehr einfach und schnell und gut zubereiten. Schmeckt auch gut, wenn man das auslöffeln kann, kann man machen. Ne? Und ich denke mal, das wird sich schon in den nächsten Jahren immer mehr durchsetzen, solche Kürbisspeisen, denn die haben schon einen gesundheitlichen Effekt und sind schnell zuzubereiten. Und ergänzen eigentlich vielfältig den Speiseplan.
Kürbisse sind super gesund. Die haben mehr Vitamin C als eine Zitrone, also ein Hokkaido-Kürbis zumindest. Und ja, ich meine, es gibt zunehmend mehr Veganer und vegetarisch ernährende Menschen. Und ja, da ist der Kürbis natürlich absolut beliebt auf dem Speiseplan. Also wir haben ja schon gesagt, mit den Zierkürbissen und so, mit der Vermehrung sollte man aufpassen, dass man nicht unbedingt die Kerne, wenn man den Kürbis dann erntet und das Fleisch verarbeitet, dass man die Kerne nicht unbedingt weiterverwenden sollte zum Nachziehen für die nächste Saison. Das heißt, es bietet sich schon an, das machen Sie ja sicher auch, einfach immer wieder frisches Saatgut zu kaufen. Und wie geht es dann los? Lassen Sie uns mal ein bisschen vorausdenken in die neue Saison. Ab wann sollte man Kürbisse vorziehen und wann kommen die in die Erde? Wie werden die kultiviert und was brauchen die für Boden?
Das Wichtigste ist einmal die Temperatur im Frühjahr. Und ich würde mal sagen, das ist die erste Maiwoche, beziehungsweise noch ein paar Tage hin. Das sind dann die Eisheiligen und der Kürbis verträgt keine Frostgrad. Also bei 0 Grad fängt dann der Spaß an, dass sie dann eigentlich nichts mehr werden. Und wenn man selber Kürbis anbaut, ich würde mal sagen so 14 Tage, maximal 3 Wochen. Also eher dürfte man das nicht heranziehen. Das kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie man selber die Temperaturen gestalten kann, ob man dann noch Tag und Nacht im Gewächshaus heizt oder ob man sie so bla 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 hinwachsen lässt. Und wenn man sie bla 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 hinwachsen lässt, ohne dass sie Frost bekommen, dann sind 3 Wochen ist das okay und dann sollte man die pflanzen. Man sollte es aber auch nicht allzu groß pflanzen. Je größer, dann, wenn man dann in eine Regenperiode kommt und man kann nicht pflanzen, dann werden die Pflanzen so groß, dann wachsen die schlecht an. Das bringt dann auch keine Punkte. Die sollten eigentlich nicht größer sein als die 2 Keimblätter und dann das echte Laubblatt. Und dann pflanzen wir die und da wachsen die wunderbar an. Und das also vor den Eisheiligen, wo man eben, jeder muss der Überzeugung sein, dass meine gepflanzten Pflanzen nicht mehr Frost bekommen und dann ist die Welt in Ordnung. Ne?
Okay, und wenn ich die jetzt nach den Eisheiligen rausgepflanzt habe, wie viel Platz braucht so ein Kürbis? Also ich habe die Erfahrung beim Butternut jetzt gemacht. Eine Pflanze, 8 Früchte und der ist mir über den ganzen Zaun gewachsen. Also wie dicht kann man die denn pflanzen?
Vom Grundsatz her, eine Pflanze pro Quadratmeter. Das ist okay, man könnte auch auf 0,8 eine pflanzen. Also ich mache das ungefähr, können sogar auf 0,7. Das steht dann so in Reihe. Und bei diesen Hokkaido-Typen gibt es ja verschiedene. Es gibt ja rankende und nicht rankende. Und die Ranken, die pflanzen wir ein bisschen weiter auseinander und die nicht ranken. Also da sind die Früchte regelrecht 3-4 Stück oder 2-3 Stück. Also sagen wir im Durchschnitt 3 sind dann generell um die Pflanze angeordnet. Und dann ist der Platz für auf einem Quadratmeter ungefähr für 1,5 Pflanzen. Das kann man schon so sehen. Ne? Und wenn einer nun letztendlich unbedingt sich so eine Sorte besorgt, wo er eben riesen Kürbisse zu erwarten hat, dann sollte eigentlich den Atlantic Giant, das ist so eine Sorte, die wird sehr groß. Und da gibt es ja nun noch Weltmeisterschaften und die ganzen Experten, die das machen, die haben ja nun dann Fruchtgewichte von fast 1 Tonne, wenn nicht sogar noch ein bisschen drüber. Und wer sowas machen will, der braucht ein bisschen mehr Platz. Denn, sagen wir mal so, der Pflanzenaufbau, um zum großen Erfolg zu kommen, das sollte eigentlich so sein, dass man das sich vorstellt, als ob da ein Weihnachtsbaum auf der Erde liegt. Also das soll in der Mitte ein Haupttrieb hochgehen, wo die Frucht dran ist. Und dann sollten die Abzweigungen rechts und links, das sollte man alles schöne legen, dass das so eben so aussieht. Und soll dann die ganzen Blüten abmachen, dass eben nur diese eine Frucht mehr oder weniger und diese gesamte Blattmasse, die die Pflanze hat, dann mit dazu beiträgt, dass der Kürbis die dementsprechende Größe bekommt.
Okay, das ist auch mal eine neue Herausforderung. Und wenn ich mich jetzt für einen Hokkaido oder für einen Butternut oder für einen Spaghetti-Kürbis entscheide, und es gibt ja auch so Ölkürbisse, wenn ich sowas im Garten anbaue, muss man da auch irgendwie die Blüten ausknipsen und sagt, okay, mehr als 8 Früchte schafft die Pflanze nicht. Sollte man sowas auch machen?
Also ich mache es nicht. Also das ist schon, wenn man die richtigen Sorten hat, ist das schon so gezüchtet, dass die Pflanze das nicht übertreibt, dass sie Früchte macht und zum Schluss bleiben alle klein. Nee, das ist dann schon so, dass die ersten 2, 3, 4 Früchte sind dann okay und die anderen, du stößt dann die Pflanze selber ab, da hat man kein Problem.
Und wenn ich jetzt, jetzt sind wir ja im Herbst, jetzt ist die Kürbisernte ja schon da, kann ich meinen Boden jetzt irgendwie noch vorbereiten für die nächste Saison? Macht das Sinn? Was braucht denn so ein Kürbis? Wie hoch sind denn die Ansprüche?
Ja, die Ansprüche sind schon eigentlich bei den Kürbissen sehr hoch. Und wenn wir jetzt mit den Leuten reden, die einen Garten haben, für die das interessant ist, was wir heute besprechen, die haben ja einen Komposthafen und das sollte man auf dem Komposthafen das machen, weil dieser Komposthafen, da kommen wir jetzt auf die Frage, da sind ja genügend Nährstoffe drin. Also braucht schon so eine Kürbispflanze verhältnismäßig viel Nährstoffe. Ob das jetzt insbesondere Stickstoff ist, Phosphor und Kali, das sind die Hauptnährstoffe und dann die Mikronährstoffe, die sind dann auch immer in gewissen Rahmen vorhanden. Und wer das eben auf so einen Komposthafen macht, der hat eben noch den Vorteil, dass der leicht bedeckt ist, dass er nicht austrocknet und dass dieser Verrottungs- oder Umwandlungsprozess, um Nährstoffe zu gewinnen, in den feuchten Boden immer besser ist. Und auch mal soll dran denken, die Sonne, die im Sommer so aggressiv scheint. Also ich habe ja Kürbisse, die sind von der Sonne regelrecht verbrannt. So heiß war das da drüben, das haben die nicht ausgehalten.
Also schon auch Sonne, aber nicht knalle Sonne.
Naja, aber ich, naja, doch in dem Falle schon Sonne für die Kürbisse, ne? Weil die sind ja durch diese Blätter geschützt und wenn die dann durch den Milde aufgefressen werden, dann ist die Intensität der Sonneneinstrahlung nicht mehr so stark. So, und wenn wir nun einmal jetzt hier bei Krankheiten sind, bei echten Mehltau, das ist nun dieser Pilz, der die komplette Pflanze hinrafft, gibt es auch noch verschiedene andere Krankheiten. Also einmal diese Läuse, die man hat. Und diese Läuse sind eigentlich Überträger von Viruskrankheiten. Und ein typisches Zeichen von einer Viruskrankheit beim Kürbis sind, wenn die vom Grundsatz her reif sind und haben immer noch irgendwelche grünlichen Streifen drin. Also das ist eine Viruskrankheit. Und da gibt es Sorten, die sind sehr tolerant. Also da ist eigentlich das nicht mehr zu sehen. Geschmacklich macht es ein kleines bisschen was aus. Aber vom Grundsatz her kann man die auch essen. Aber die sehen eben so aus, als ob sie immer noch nicht reif sind. Und die werden ganz einfach nicht reif, die bleiben so.
Ah, okay, interessant. Haben Sie einen Tipp, worauf man achten soll, wenn man Saatgut kauft?
Kaufen Sie das doch ganz einfach bei Ihrem Gärtner, reden Sie mit dem und der soll Ihnen sagen, was er für eine Sorte hat. Und dann können Sie, das kann ja nun langsam jeder im Internet nachschauen, ob das das Richtige ist. Und ich denke mal, dann klappt das schon.
Und eine Übersicht über die Kürbissorten, die habe ich euch auch im Beschreibungstext verlinkt. Das heißt, ich kann jetzt meinen Boden noch ein bisschen mit Kompost aufbessern und vorbereiten, wenn ich ihn nicht auf den Komposthaufen setzen möchte im nächsten Jahr, den Kürbis. Also jetzt schön Nährstoffe rein, damit der wächst.
Die Nährstoffe oder den Kompost würde ich dann im Frühjahr ausbringen und würde den leicht einarbeiten und dann ist das okay, ne?
Gut, im Frühjahr reicht dann eine Bodenvorbereitung.
Noch leicht auflockern.
Und sagen Sie, Herr Linzer, kann ich auch im nächsten Jahr, jetzt habe ich mich ja mit Butternut versucht, hat ganz gut geklappt, könnte ich Hokkaido, Butternut, Spaghetti und Halloween-Kürbisse in meinem Garten anbauen, alle zusammen? Das stört die doch nicht.
Ja, das stört, das können Sie machen, ist kein Problem. Ja. Das können Sie ruhig nebeneinander anbauen.
Die brauchen nur ein bisschen Platz.
Ja, die brauchen ein bisschen Platz, ja. Ne.
Sehr schön. Und haben Sie einen Lieblingskürbis, wo Sie sagen, ja, das ist ja, so mein Favorite?
Nur mein Lieblingskürbis ist eigentlich der Hokkaido-Kürbis, weil bei der Hokkaido-Kürbiszucht jetzt bei verschiedenen Firmen das Augenmerk darauf gelegt wird, eben, dass diese ganzen Krankheiten nicht mehr dominant sind bei den Pflanzen und dass man immer gesunde, ordentliche Kürbisse dem Falle, dem Handel anbieten kann.
Es gibt ja noch so Muskatkürbis, dann gibt es Spaghetti-Kürbis, hatten wir ja schon.
Ja, es gibt auch noch Ölkürbisse. Und wenn wir zum Beispiel jetzt mal über den Ölkürbis reden, wir bauen den ja nicht an. Das Anbaugebiet für Ölkürbisse und die Spezialisten dafür, die gibt es eigentlich in Süddeutschland und in Österreich. Und das sind die, die zu Kerne gewinnen. Entweder machen sie Kürbiskernöl draus oder die werden dann ja auch, wenn einer oder der andere hier beim Bäcker so Brötchen kauft, gibt es ja die auch hier mit diesen Kürbiskernen drauf. Und das sind diese Kürbiskerne aus den Ölkürbissen. Wenn einer der Meinung ist, dass er die Kerne nehmen soll hier von den Kürbissen, vor denen wir hier gerade stehen, also vor diesen Halloween-Kürbissen, dann muss er eigentlich die Schale von diesem Kürbiskern abmachen, dann ist das auch okay. Nur bei diesen Ölkürbissen, die sind so gezüchtet, dass man die eben mit Kern essen kann.
Genau, da muss man die nicht nochmal schälen. Das ist ja bei Sonnenblumenkernen auch so, ne, wo man eigentlich nur das Innere essen kann. Und ähnlich ist es mit den Kürbissen. Die sind aber auch so fürchterlich schleimig. Da weiß man auch gar nicht, wie man die dann richtig sauber kriegt, um sie dann noch zu öffnen. Also ich müsste die waschen, dann müsste ich die alle noch trocknen, dann noch auffummeln.
Man die unbedingt waschen muss. Die muss man, den ganzen Pams macht man in einen Eimer und dann dauert es ein paar Tage und dann setzt sich das alles ab und dann ist das getrennt davon. Dann kann man es waschen und trocknen, dann ist das okay.
Naja, aber dann nach dem Trocknen müsste ich es dann noch schälen.
In dem Fall ja, die noch. Ne?
Das machen wir nicht, das ist zu aufwendig. Aber Ölkürbisse könnten wir auch theoretisch mit in den Garten aufnehmen, anbauen und dann einfach die Kerne zum Essen nehmen. Ja, das ist ja praktisch. Dann kann ich ja nicht nur das Fleisch verarbeiten, sondern auch noch die Kerne.
Das können Sie machen, ne?
Ach toll, Herr Linzer, vielen Dank. Und ich bin wirklich beeindruckt von dieser Masse an Halloween-Kürbissen. Was passiert jetzt mit denen?
Ja, diese Halloween-Kürbisse, die haben wir hier gemacht für den Zoo von Erfurt. Für die Kinder machen die dann Halloween-Fest und die bekommen dann die Kinder dort hier, um dann ihre Maskenfiguren oder zu schnitzen, ne?
Ah, zum Schnitzen sind die.
Das einzige Problem, was ich eben habe, ich muss mich nächstes Jahr beschäftigen, auch große Kürbisse anzubahnen und zu haben, weil der Zoo in Erfurt, da brauchen wir für die Elefanten ein paar ganz große Fußbälle. Und das sollen Kürbisse sein, damit die schön davor treten. Ne?
Da gehen Sie jetzt auch bald unter die Riesenkürbisanbauer, das finde ich ja, schön.
Ich versuche mein Möglichstes.
Herzlichen Dank für die vielen Tipps. Und wie gesagt, ich habe euch die ganzen Infos zu den verschiedenen Kürbisarten im Beschreibungstext verlinkt. Da könnt ihr gerne nochmal nachschauen und Bilder findet ihr da natürlich auch. Dankeschön, Herr Linzer.
Bitteschön.
Ja, und der Herbst ist ja nicht nur Kürbiszeit, sondern auch eine Zeit, die man mit dem Igel verbindet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in letzter Zeit sehr wenig Igel gesehen. Weniger als sonst, keine Ahnung. Den Igeln scheint es nicht so gut zu gehen. Woran das liegt und wie wir Igeln helfen können, das erfahrt ihr in 14 Tagen in der nächsten Folge. Ich freue mich. Bis dahin.